Ja, ich bin froh, dass wir auch wieder gemeinsam auf Jesus schauen und hören dürfen heute Morgen. Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. Ein irischer Segenswunsch. Wer hat nicht schon mal einen dieser Sprüche oder Wünsche gelesen oder bekommen? Einen Segenswunsch für das Leben, einen für die Reise, einen für den Geburtstag, einen für die Trauer, einen zur Freundschaft und so weiter. Diese Segenswünsche sind berührend, mal humorvoll und meistens lebensnah. Jeder kann sie eigentlich jedem wünschen. Da es gibt nur einen, von dem der Segen kommt und der ihn so gibt, wie er will, nämlich Gott. Im heutigen Predigttext, wie schon erwähnt, 1. Könige 17, 1 bis 24, lesen wir, wie Elia diesen fürsorglichen Segen von Gott erfährt. Der Text beginnt spannend, würde ich sagen, wie mit einem Paukenschlag erscheint der Elia. Ich lese nach der Luther-Übersetzung Vers 1. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Gottes Bote erscheint. In Kapitel 16, im vorigen Kapitel, lesen wir noch, welch tiefe Finsternis auf das Volk Israel lag während der Regierung des Königs Ahab. Er selber betete den Baal an, er errichtete ihm einen Tempel in seinem einen Altar in seinem Tempel und verleitete somit das Volk Israel zum Götzendienst. Doch plötzlich kommt ein Licht in diese finstere Zeit. Elia, der Bote Gottes, erscheint. Auch wenn er hier nicht direkt Prophet genannt wird, ist er es doch, weil er vor Gott steht und weil er sein Wort empfängt und an die Menschen weitergibt. In der rabbinischen Tradition, also bei den Rabbinern, wird sogar darüber diskutiert, ob er Mensch war und dann zum Engel wurde oder ob er von Anfang an ein Engel war. Also bei den Juden genießt er ein sehr hohes Ansehen. Tatsache ist, dass er dem Gott Israels treu war. Und darauf zeigt schon sein Name, der Name Elia, das bedeutet, Jahwe ist mein Gott oder der Herr ist mein Gott. Auch die Aussage aus Vers 1, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, ist ein klares Zeugnis. Und das hier im Gegensatz zu den leblosen Göttern aus Stein und Holz steht, wie es auch der Baal war. Der Baal wurde als Blitz- und Regengott verehrt. Und dass jetzt ausgerechnet der Regen ausbleiben soll, ist kein Zufall. Denn es wird zeigen, dass der Herr, der Gott Israels, die Macht hat und nicht Baal. Der Götzendienst, der hatte auch das Ziel, dem Land Fruchtbarkeit zu bringen. Aber Gott schickt eine Dürre. Also wir können sagen, die Fruchtbarkeit fällt weg für eine Zeit lang. Doch diese Dürre soll wiederum auch nicht nur jetzt die Ohnmacht der Götter zeigen und Gottes Macht, sondern Gott lässt damit auch seinem Volk, das wieder einmal rebellisch war, seinen gerechten Zorn spüren. Elia handelt im Auftrag Gottes. Er hat das Gericht nicht selbst erdacht. Wenn es hier auch manchmal nicht klar zu unterscheiden ist zwischen das Wort Elias und zwischen Gottes Wort, so wie es auch formuliert ist. Aber wie er vor Gott steht, sollte eigentlich das ganze Volk Israel vor Gott stehen, auch zu dieser Zeit. Und Gott schickt seinen Boten Elia, damit er ein Licht sei für sein Volk und gleichzeitig auch das Gericht ankündige. Wir lesen weiter, Vers 2 bis 6. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst auf dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Gott versorgt seinen Boten auf wunderbare Weise. Nun schickt Gott Elia in die Wüste, weil dieser unter das Gericht leidet, das er selber heraufführen musste. Wenn man sich die Geschehnisse dieser Geschichte und die rundherum anschaut, scheint das so, als wäre Elia in einer verkehrten Welt angekommen. Denn Judäa versteckte sich zu dieser Zeit vor plündernden Kamelnomaden, die aus Arabien kamen. Und Elia versteckte sich in Arabien vor der Dürre und vor dem König Ahab, dessen Zorn er zu fürchten hatte, weil er ja das Gericht angekündigt hatte. Es liegt auch nahe, dass er hier sozusagen einmal individuell das Programm des Propheten Hosea durchmacht. Wir lesen in Hosea 2, Vers 16 bis 17, wo er an das Volk Israel folgende Worte richtet, der Prophet Hosea: Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Und wenn wir im Alten Testament weiterlesen, dann erfahren wir auch, dass Israel wieder in die Wüste geführt wird, nämlich in die Wüste der Völker, wie es der Prophet Hesekiel auch so formuliert: Und ich will euch in die Wüste der Völker bringen und dort mit euch ins Gericht gehen, von Angesicht zu Angesicht. Klar ist, dass Israel abhängig bleibt von Gott, genau wie es auch der Prophet Elia in dieser Situation wieder ist. Seine Situation stellt also bildlich dar, wie die Zukunft Israels sein wird. In der Wüste angekommen, tritt Gottes übernatürliche Versorgung ein, genauso wie er es seinem Boten gesagt hat. Also es ist genauso passiert. Und manche Wissenschaftler übersetzen das Wort Raben hier mit Araber, weil es im Hebräischen die gleichen Konsonanten hat. Ich weiß nicht, woher. Vielleicht will man das Eingreifen Gottes hier in dieser Geschichte schmälern. Aber unabhängig davon finde ich, ob es nun Raben oder Araber sind, wird in diesem Abschnitt einmal wieder ganz klar gezeigt, wie Gott für die sorgt, die ihm gehorchen, also die seinem Wort folgen. Und das besingt auch David in Psalm 31, die Verse 20 bis 21, wunderschön. Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten, und erweisest vor den Leuten denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Ratten der Leute, du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Durch Gottes Anweisungen weiß Elia ganz genau, was er zu tun hat, und durch die Erfüllung dieser Worte, also indem er das macht, sehen wir, dass das Wort, Gottes Wort auch fürsorglich wirkt hier in der Situation. Wir kommen zum nächsten Abschnitt, die Verse 7 bis 16. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm: Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort eine Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpath. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: Bringe mir auch einen Bissen Brot. Sie sprach: So wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir es heraus, dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und im Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Gott gibt also, wo nichts mehr ist. Auch hier am Bach Krit vollzieht sich unwiderstehlich das Gericht Gottes. Der Bach trocknet aus und Elia muss weiter. Doch wir sehen, Gott hat einen Plan und diesen teilt er Elia mit. Der wiederum befolgt diesen Plan. Aber dass er nun von einer Witwe ernährt werden soll, ist eine Steigerung dieser verkehrten Welt, von der wir schon vorher gelesen haben oder ja, wie wir das gesehen haben. Verse 2 bis 6. Witwen standen im Volk Israel unter Gottes besonderem Schutz. Also sie wurden durch Gottes Gesetz besonders geschützt und waren meistens auf die Fürsorge auch anderer angewiesen. So eine Witwe würde Elia nun versorgen. Und das mitten in einer Dürre. Zudem geht der Prophet in feindliches Land. In die Heimat Isabels, also der König Ahab hat die Isabel geheiratet, und in deren Heimat, wo ihr Vater Edbal regierte oder die Kontrolle hatte, dort geht Elia hin, man könnte sagen in die Höhle der Löwen. In Zarpath angekommen, sieht er die Witwe und ruft ihr zu. Er hält also einen gebührenden Abstand und spricht sie in aller Öffentlichkeit an. Schon gleich wird die Not der Witwe hier deutlich durch die knappen Vorräte und die fast lächerliche Holzmenge, die sie gesammelt hat. Und auch dadurch, dass sie die vermutlich letzte Mahlzeit eingeteilt hat für sich und ihren Sohn. Eine Dürre steht immer für eine Lebensmittelverknappung und das heißt auch eine Verteuerung der Lebensmittel, und das war dann wiederum besonders schwer für die Armen. Elia bittet diese arme Witwe nun um Wasser und Brot und fordert sie noch dazu auf, ihm zuerst etwas zu geben. Er beansprucht hier diesen Erstfladen nicht als Priester, sondern eher als Repräsentant Gottes. Und das passiert nicht jetzt aus Egoismus, sondern soll er den Glauben der Witwe prüfen. Denn nach Vers 12 scheint sie an Jahwe zu glauben. Wir können es nicht genau sagen. Sie erkennt auch Elia gleich als einen Verehrer des wahren Gottes. Bei den Israeliten hingegen ist es anders. Nachher im Kapitel 18 bei der ersten Rede, dass Elia an das Volk verstummt es erstmal und weiß nichts zu sagen, das Volk Israel. Es folgen die Worte des Propheten Elia über Gott in 1. Könige 17, Vers 14, die eine leibliche Versorgung für die Witwe und deren Sohn verheißen, bis es wieder regnen wird und die Hungersnot ein Ende hat. Auch wenn hier nicht direkt Gott spricht, sondern Elia über Gott, bestätigt uns Vers 8, Vers 16, wie schon vorher gesagt, dass Gottes Wort bleibt zugleich Elia-Wort. Wir können daher sagen, alle Ereignisse in 1. Könige 17 sind vom Willen Gottes und seinem Plan bestimmt. Elia führt es immer so aus und Gott erfüllt sein Wort jedes Mal. Gott gebietet einmal der Natur und den Tieren. Er verfügt über Lebensmittel und setzt alles nach seinem Plan ein. Genau in dem Gebiet, wo der allmächtige Baal angebetet wird, zeigt Gott seine Macht. Das geschieht, damit sein Prophet aus äußerer Not gerettet und am Leben erhalten wird. Und auch die, die darin als Werkzeug dienen dürfen, werden dadurch gerettet, wie in dieser Situation die Witwe und ihr Sohn. Wir kommen zum letzten Teil des Textes, Vers 17 bis 24. Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank. Und seine Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb. Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde. Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn. Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging hinauf ins Obergemach, wo er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest? Und er legte sich auf das Kind dreimal und rief den Herrn an und sprach: Herr, mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren. Und der Herr erhöhte die Stimme Elias, und das Leben kehrte in das Kind zurück, und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe da, dein Sohn lebt. Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Gott schenkt Leben aus dem Tod. Nach diesem Wunder der Versorgung Gottes, das ja auch noch länger anhält, kommt wieder eine Wendung in der Geschichte. Der Sohn der Witwe stirbt. Nach Vers 17 scheint es noch unklar zu sein, in der heutigen Situation, auch mit dem medizinischen Fortschritt, würde man sagen, also ob er jetzt tot ist oder ob es nur ein klinisches Koma ist. Aber in Vers 22 wird berichtet, dass das Leben wieder in ihm zurückkehrte. Und im Hebräischen ist der Ausdruck, es blieb kein Odem in ihm, gleichbedeutend mit dem Tod. Also der Junge war tot. Die Witwe wird in Vers 17 als Elias Hauswirtin benannt. Dieser Begriff erscheint ja auch zum ersten Mal. Und etwas später lesen wir, dass sie ihm ein Zimmer eingerichtet hat, in dem er wohnt, weil er ja auch längere Zeit dort war. Elia ist nun also Teil der Hausgemeinschaft geworden. Doch nun kommt diese rhetorische Frage der Frau in Vers 18 und sie scheint so ein bisschen die Gastfreundschaft wieder aufzuheben. Hier kommt einmal mehr die in der ganzen Bibel verbreitete Überzeugung, dass Krankheit und Tod eine Folge der Sünde ist, zum Vorschein. Das ist das Erste, wonach die Frau fragt. In diesem Fall wäre aber der Tod eines dritten die Strafe für die Sünden der Frau, weil ihr Sohn gestorben ist. Der Tanakh, das hebräische Alte Testament, sieht das Thema differenziert. Wir wollen hier nicht tief eingehen. Ich will nur zwei Bibelstellen dazu zitieren. Einmal Exodus 34. Dort wird die Schuld der Väter, also es wird gesagt, dass die Schuld der Väter heimgesucht wird an den Kindern und Kindeskindern bis in die vierte Generation. Aber Jeremia 31 sagt dazu, dass niemand für die Sünden eines anderen sterben soll. Was Elia betrifft, entsteht hier teilweise schon ein Prophetenbild, das sich dann später auch weiterentwickelt, bei dem der Prophet als Unglücksrabe dasteht, der jedem, der ihn begegnet, Unheil bringt. Das passiert, weil Gott später oft durch die Propheten sein Gericht ankündigt. Dann aber öffnet sich der Weg für ein neues Wunder. Elia nimmt den Sohn mit in das Obergemach, wo er drinnen wohnt, legt ihn auf das Bett und legt sich dreimal auf den Jungen. Wichtiger als diese Handlung, deren Bedeutung nicht ganz klar ist, wäre hervorzuheben, dass Elia vor und nach dieser Handlung zu Gott betet. So greift Gott nochmals ein und lässt ein neues Wunder geschehen, indem er den Sohn der Witwe wieder lebendig macht. Das zeigt, dass Jahwe nicht nur über das Klima und die Vegetation herrscht, sondern auch über Leben und Tod. Und das im Lande Baals. Diese Tatsache bewegt die Frau zu einem abschließenden Bekenntnis. Nun erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und das Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit. Die Frau erkennt Elia also als einen Mann mit einer göttlichen Botschaft, der mit Autorität im Namen Gott, im Namen des Herrn spricht, so wie auch Mose es war. Dieses Bekenntnis spiegelt einerseits den Glauben der Frau wider, andererseits stärkt es auch den Glauben Elias. Es war wie eine Bestätigung auch für ihn. Ich möchte drei Punkte aus diesem Text nochmals hervorheben, die meines Erachtens wichtig sind für den heutigen Leser, also für uns heute. Einmal, Gott segnet, der ihm gehorcht. An dem Verhalten Elias wird schnell deutlich, dass er den Willen des Herrn gehorcht. Er lässt sich als Gottes Werkzeug benutzen, um in dieser finsteren Zeit dem Volke Israel ein Licht zu sein und, wie gesagt, auch das Gericht für die verdiente Strafe anzukündigen oder zu überbringen. Was auch sehr klar hervortritt, ist Gottes fürsorgliches Handeln mit Elia oder für Elia. Es mangelt ihm kein Mal. Er weiß sich ganz von Gott abhängig und versorgt. Wenn ich so nachdenke, mir persönlich fällt es manchmal schwer, einen Weg einzuschlagen, der, da bin ich mir dann ziemlich sicher, der von Gott gewollt ist, aber noch unklar in meiner Meinung und in meiner Sicht und auch unsicher erscheint. Trotzdem weiß ich, dass Gott uns immer versorgt und das haben wir auch in den letzten anderthalb Jahren hier in der Schweiz, in Deutschland besonders erlebt, persönlich. Ein Bibeltext, der mich immer wieder daran erinnert, ist Jeremia 17, Vers 17, Vers 7 und auch folgende Verse. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum gepflanzt, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sich doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Ich finde ein sehr tröstender und schöner Vers. Und auch Elia war wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, weil er sich auf Gott verlassen hat. Er hat auf Jahwes Wort gehört und ihn gefürchtet und nicht Baal. Und deshalb hat Gott ihn versorgt und gesegnet. Das Gleiche gilt auch uns heute. Aber wie können wir Gott gehorchen, seinen Willen in unserem Leben umsetzen? Ich glaube, das fragen wir uns alle oder haben uns alle schon mal gefragt. Und ich habe dazu in einem Andachtsbuch Die gute Saat, vielleicht kennt der eine oder andere das, drei gute Tipps gefunden. Einmal, ich mache mir bewusst, dass es Gott ist, der durch die Bibel zu mir spricht. Natürlich kann es auch sein, dass Gott auf eine andere Art und Weise zu mir spricht, durch einen Traum oder einfach im Alltag, auch durch seinen Heiligen Geist oder durch eine andere Person. Aber eine ganz sichere Quelle ist immer noch die Bibel. Und die können wir jederzeit nehmen und darin lesen. Zweitens, ich bin bereit, Gottes Wort aufzunehmen, nicht nur mit halbem Ohr hinhören. Das Wort Gottes braucht ungeteilte Aufmerksamkeit, sonst wird es durch die täglichen Sorgen und Zerstreuungen wieder verblassen. Nur wenn ich dem, was Gott sagt, ernsthaften Wert beimesse, sind seine Worte Geist und Leben für mich. Und drittens, was Gott mir zeigt, möchte ich unmittelbar und ohne zu zögern tun. Er bittet oder fordert mich auf und ich glaube, indem ich aktiv gehorche. Dann werden auch wir den Segen Gottes in unserem Leben erfahren. Ein zweiter Punkt, Gott will durch uns auch andere segnen. Seit Elia in Zarephat ist, segnet Gott durch ihn auch andere Personen. Und das direkt nach seiner Ankunft in dieser heidnischen Stadt. Ja, eine Heiden wird errettet zusammen mit ihrem Sohn. Später passiert das Gleiche auch mit Elia, als er den Naaman von seinem Aussatz heilt. Gott hat seine Diener gebraucht, um über Israels Grenzen hinaus ein Segen zu sein und auf den wahren Gott hinzuweisen. Und er will auch heute durch seine Kinder, auch durch uns, die Leute segnen, die ihn noch nicht kennen und noch nicht in einer Beziehung mit dem Herrn Jesus stehen. Ich glaube, keiner von uns braucht jetzt lange zu überlegen, bis ihm eine Person aus der Nachbarschaft einfällt, die, soweit wir wissen, noch nicht mit Jesus lebt. Oft passiert es, dass wir diesen positiven Einfluss, den wir als Christen haben, unterschätzen. Oder richtiger formuliert, wir unterschätzen die Kraft Gottes, die durch uns in dieser finsteren Welt wirken will, auch schon durch ganz kleine Dinge, wie wir auch so schön gehört haben heute, wie Gott versorgt und wie auch andere durch uns segnet. Und das passiert oft schon, ja, wie gesagt, durch kleine Dinge. Manchmal fehlt uns vielleicht der Mut oder mal ein kleiner Schubser, um jemanden unsere Hilfe anzubieten. Oder wir wissen nicht, wem können wir heute mal etwas Gutes tun. Da dürfen wir auch einfach mal zu Gott beten und ihm fragen, ob er uns nicht zeigen möchte, wo wir heute jemand etwas Gutes tun können. Marie Hüsing schreibt über Bäume Folgendes. Gleichzeitig in die Höhe und in die Tiefe gewachsen, ruhig geblieben, fest im Erdreich ausgebreitet, trotz der eigenen Verwundbarkeit, den Stürmen getrotzt und den Frösten des Winters, immer noch schenkend. Ein Teil ausgelassen. Stets noch nach allen Seiten die Arme ausgebreitet, trotz der eigenen Verwundbarkeit den Stürmen getrotzt und immer noch schenkend. Das ist ein Baum. Axel Kühner vergleicht es mit den Menschen. So hat Gott den Menschen gemacht. Verwundbar und doch widerstehend. Empfangend und immer noch schenkend. Der Mensch hat nichts aus sich selbst und nichts für sich selbst. Er empfängt Leben und Zeit, Kraft und Möglichkeit, Lebensraum und Lebensgefährten um alles mit anderen zu teilen und weiterzugeben. Darin wird sich der Sinn des Lebens erfüllen, immer noch schenkend. Und drittens, Gott will auch dein Herr sein. Gott hat sich in dieser Geschichte wieder gezeigt als der, der allmächtig ist. Das war vor allem Elia klar, aber auch den Personen rundherum, die bei ihm waren, die haben das erkannt. Vor dem heiligen Gott kann niemand bestehen, wie wir auch an den Tod des Sohnes der Witwe gesehen haben. Doch es geht hier nicht nur darum, dass er der Herr ist über das Klima, über die Tiere und über das irdische Leben und den leiblichen Tod, sondern Gott will auch dein Herr sein. Und damit geht natürlich einher, dass er allein das ewige Leben schenkt, und nämlich den Leuten, die ihn als ihren Herrn und Erlöser erkennen. Das besingt auch der Psalmist im Psalm 49, Vers 16. Aber Gott wird mich erlösen aus des Todes Gewalt, denn er nimmt mich auf. Wir können nicht viel über den Glauben der Witwe sagen, ob sie diese Erkenntnis auch aktiv in ihrem Leben umgesetzt hat und dem Gott Israels nachgefolgt ist. Doch wir wissen, dass Gott seine Macht in der Bibel immer wieder zeigt, damit die Menschen ihn als wahren Gott und als ihren Herrn erkennen. Wo zeigt Gott mir, wo zeigt er dir in meinem oder in deinem Leben, dass er auch der Herr in unserem Leben sein will? Und wie reagieren wir darauf? Ich schließe mit einem Zitat von Martin Luther: Der durch sein Wort Himmel und Erde geschaffen hat und ließ das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der ist mächtig genug, aus nichts alles, aus dem Tode das Leben, aus der Sünde Gerechtigkeit, aus der Dienstbarkeit des Teufels und der Hölle die herrliche Freiheit der Kinder Gottes hervorzubringen. Wir beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und Herr, auch für diese Geschichten auch aus dem Alten Testament und aus dem Neuen, Herr, dass du da auch immer wieder zeigst, du bist der Herr, du regierst über alles, alles steht unter deiner Macht. Und danke, dass du auch unser Herr sein willst, dass du ja unser Leben regieren willst, und bitte hilf uns, Herr, dass wir dir alles übergeben können, dass wir uns gebrauchen lassen als dein Werkzeug, auch um für andere ein Segen zu sein. Ja, Herr, bitte hilf uns, dass wir deinen Willen erkennen, und ich bitte einfach auch, segne du weiter diese Gemeinschaft und setze uns zum Segen. Amen.